Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Am Mikrofon ist Annemarie Stoltenberg und im Studio begrüße ich ganz herzlich Sibylle Gräfin Schönfeld. Und wieder einmal ist der Anlass ein neues Buch von Ihnen und es hat diesmal den wundervollen Titel Kochbuch für die kleine alte Frau. Das ist ein lange gehegter Plan von Ihnen.
Ja, und so lange, dass ich ihn schon vergessen hatte.
Sibylle Gräfin Schönfeld, Sie sind inzwischen 91 Jahre alt, aktiv, produktiv, originell, voller Einfälle und Ideen nach
wie vor. Oh, danke, danke.
Sie sind ein Vorbild für viele, viele Menschen, die jünger sind als Sie. Und im letzten Jahr haben Sie so viele Menschen, unter anderem auch mich, tief beglückt mit Ihrer Astrid Lindgren-Biografie. Und dieses Kochbuch für die kleine alte Frau, ich denke, damit knüpfen Sie an Ihre ersten Kochbücher. Das erste Kochbuch, das Sie veröffentlicht haben, hatte den Titel Kochbuch für die Frau vom dicken Mann.
Ja.
Wessen Idee war das?
Ledig Rowohlt. Das sind ja die 60er Jahre. Und Rowohlt wollte gerne in seiner Taschenbuchreihe eine haben, die hieß Koche froh mit Rororo. Und fragte, meinen Sie, dass wir das hinkriegen? Habe ich gesagt, leicht. Wenn Sie sich die heute angucken, müssen Sie natürlich lachen, mit welcher Naivität man das damals gemacht hat. Nicht dieses Kochbuch für die Frau vom dicken Mann hatte sich ledig gewünscht, weil er anfängt ein bisschen, also nicht mehr ganz in seine Jacken zu passen, sagen wir mal so. Und ich habe eben damals Nachhilfestunden nehmen müssen, weil es noch niemanden gab, der sich um diese Art der Ernährung gekümmert hatte. Nicht? Das war so kurz nach der Währungsreform, dass noch die alten Regeln aus der Nazizeit galten.
Sie waren damals eine echte Trendsetterin mit so einer Art Diätkochbuch.
Ja,
und Sie
haben natürlich.
Ja, immer als Schriftstellerin gearbeitet, als Journalistin. Und Sie sind auch journalistisch an diese Kochbücher herangegangen. Lustig ist ja, dass das nächste Kochbuch, das Sie geschrieben haben, das hatte meine Mutter. Und ich habe es dann auch genommen, als ich Mutter geworden bin. Das hieß Kochbuch für geplagte Mütter, Suppenkasper, Teenager, Kindergeburtstag.
Ja, das war genau dasselbe. Die spezielle Ernährung der Dicken und die spezielle Ernährung der Kinder wurde damals erst in den Universitäten angedacht. Es gab für den dicken Mann, habe ich einen einzigen Professor in Gießen entdeckt, der etwas über die Ernährung des gesunden Menschen wusste. Galle oder Magenkrank oder so, das gab es in Hülle und Fülle. Aber der gesunde Mensch, der war froh, dass er endlich wieder was zu essen hatte. Da kümmerte sich niemand drum. Und die Kinderernährung wurde in Dortmund in der Uni gemacht und die waren noch nicht fertig mit ihren Versuchsreihen und wollten die Ergebnisse nicht rausgeben. Und ich musste mich also auf die Knie meines Herzens werfen, weil ich ja also Daten haben wollte, Fakten und nicht nur einfach so vor mich hin tönen. War eine tolle Arbeit.
Auf die Knie meines Herzens werfen, das nehme ich sofort in meinen aktiven Wortschatz auf. Also die Kochbücher waren immer ein wichtiges Standbein in Ihrem Schaffen. Sie haben denn ja auch Bücher veröffentlicht, die eher so das Kulinarische, das Schöne, Ästhetische angesprochen haben, aber eben auch Bildungshunger. Zu Gast bei Thomas Mann, ja. Zu Gast bei Fontane. Das waren opulent aufgemachte Bände.
Ja, das Ganze hat die Quelle im Geiz eines Verlegers. Ich habe in den 50er, Anfang der 60er Jahre im Heinrich Bauer Verlag gearbeitet. Und der damals noch lebende Verleger, der den Verlag wieder aufgebaut hatte nach dem Krieg, war der Ansicht, man müsse für dieses Thema kein Geld ausgeben. Er sagte, das können wir sparen, kochen kann jeder. Und das war's dann. Und dann haben mein Chefredakteur Ulrich Klever und ich uns angeschaut. Und er hat gesagt, ich kann Steaks braten. Und ich habe gesagt, ich kann Reis kochen. Das war der Anfang. Wir sind gezwungen worden, uns dieses Themas anzunehmen. Und jeder hat sich eben auf normale Rechercheweise ihm immer mehr genähert und entdeckt, was es für ein schönes Thema ist.
Haben Sie auch viel Antworten bekommen auf diese Kochbücher?
Bis heute. Es taucht immer, wenn ich irgendwo einen Vortrag habe oder eine Lesung, meistens sind es junge Männer, die eins von den zerfledderten Rowohlt-Taschenbüchern in der Hand haben. Und dann weiß ich schon, was kommt. Meine Oma ist gestorben und Mama hat gesagt, alles weg damit. Und ich habe gesagt, nein, das möchte ich aber gerne behalten. Ob Sie es mir signieren können?
Was für ein Kompliment.
Nicht wahr?
Sie haben sich für die Sendung heute Musik gewünscht. Und zwar wollten Sie gerne etwas hören von dem Schlagzeuger Martin Grubinger. Und wir haben eine Bossa Nova ausgesucht von Antonio Carlos Jobim. Sie hören Klassik à la carte heute mit Sibylle Gräfin Schönfeld, die sich gewünscht hat, ein Stück mit dem Schlagzeuger Martin Grubinger, hier ein Stück von Antonio Carlos Jobim. Sie haben das, glaube ich, mit großer Freude gehört eben.
Es ist so leichtfüßig und heiter, wie das Leben sein sollte.
Wir treffen uns unter anderem, weil Sie ein neues Buch veröffentlicht haben, ein Kochbuch für die kleine alte Frau. Das ist ja ein etwas sperriger Titel. Ich könnte mir vorstellen, dass bei dem ersten Kochbuch für die Frau vom dicken Mann, dass da auch manche Werbestrategen gesagt hätten, oh, damit wäre ich vorsichtig, ob das jemand kauft. Und es war dann ein Riesenerfolg. Und bei dem Kochbuch für die kleine alte Frau muss man das jetzt abwarten.
Seltsamerweise strahlen mich die Leute an, wenn ich den Titel nenne. Oder sie lachen. Und das verpflichtet mich sozusagen, dem entgegenzukommen mit dem Text. Also keine trübselige Geschichte über alte Leute zu schreiben, die in der Ecke sitzen und die Welt kümmert sich nicht mehr um sie, sondern eben zu sagen, wie es wirklich ist, wenn man mit Glück 90 geworden ist.
Ich erinnere mich, als meine Großmutter über 90 war, dass sie irgendwann ganz verzagt gesagt hat, ich kann nicht mehr kochen. Und dann ist sie in solch ein Pflegeheim übergesiedelt. Und ich glaube, dass man in solcher Lebenssituation das vielleicht noch ein bisschen hinauszögern kann, wenn man diese Fähigkeit sich erhält, auch für eine einzelne Person gesund und schmackhaft zu kochen.
Ja, und wir wissen ja, wie es geht. Also es ist kein Vorschlag einer neuen Ernährungsart, sondern es ist nur eigentlich eine Erinnerung an das, was man sein ganzes Leben lang schon gemacht oder gekocht hat. Und jetzt sitze ich da und kann die Ernte einfahren.
Also mir persönlich fällt es unglaublich schwer, für eine Person zu kochen.
Ja.
Ich mache mir nicht mal Rührei, weil ich dann eine Schüssel mehr brauche, um das Rührei zu schlagen, sondern allerhöchstens ein Spiegelei. Ich finde es unheimlich schwer, für einen zu kochen, während ich große Freude daran habe, für 3, 4, 2, 6, 8 Personen zu kochen.
Das ist vollkommen richtig und darum versuche ich auch, die Leser daran zu erinnern, wie leicht es ist, diesen Widerwillen sozusagen zu überspringen, indem man schon irgendetwas vorbereitet. Sie haben gerade die Pfanne erwähnt. Ich habe mir eine extra kleine eiserne Pfanne gekauft für solche Sachen mit Eiern. Das ist schon ein solches Vergnügen, wenn ich diese kleine Pfanne in die Hand nehme und auf den Herd stelle. Dann guckt die mich sozusagen an und sagt, nach, was machst du denn heute mit mir, so ungefähr.
Und kochen Sie auch für 2 Tage?
Ja, das Kettenkochen. Wobei ich immer verblüfft gewesen bin, wenn ich das Kettenkochen erwähne, dass die Leute einen angucken und ganz runde Augen kriegen. Dabei ist das Kettenkochen etwas, was in das moderne Leben so hineinpasst, in unsere Rationalität, in unsere Ordnung, in unser eben frei von Stunden in der Küche stehen müssen, dass ich das also durchgespielt habe vom Reis, von den Nudeln, von den Kartoffeln und dann kommen sie natürlich auf die Eier und dann kommen sie auf das Gemüse, das ja auch dann als Suppe oder Salat immer noch ein nächstes Gericht sein kann. Das Ganze ist eine Mischung aus einer Kette von früheren Lieblingsgerichten, die jetzt in einer vielleicht anderen Form wieder auftauchen oder die sich eben stufenweise essen und bevorraten lassen.
Aber immer ganz ökonomisch auch gedacht, also mit möglichst geringem Arbeits- und Zeitaufwand.
Mit geringem Arbeitsaufwand, wobei dieser Einwand, dafür habe ich keine Zeit oder das dauert so lange, sage ich immer, die Muße beim Kochen ist eigentlich wunderbar. Denn wenn man zuschauen kann, wie sich in Topf oder Pfanne irgendetwas nach den Regeln der Chemie oder Physik verändert, kann man ja nachdenken über das, was ich als nächstes tun will oder schreiben will oder was ich aus dem da, was in der Pfanne vor sich hinbrutzelt, eigentlich mache. Es fällt mir ein, ich kann auch das dazu tun und das habe ich aber lange nicht gemacht, das müsste ich mal wieder. Also Kochzeit ist Denkzeit.
Vincent Klink, der große Koch aus Stuttgart,
ja.
Der wundert sich immer, wie viel Geld in Deutschland für Urlaube ausgegeben wird, für Reisen irgendwohin. Und sagt, man könnte doch jeden Mittag sich selber einen kleinen Urlaub inszenieren, indem man sich etwas Gutes zu essen zubereitet. Das ist in den Köpfen anders verankert.
Das ist eine junge Ansicht. Dagegen stelle ich eben die Ansicht der 90-Jährigen, die für die schreibt, die noch nicht 90 sind, sich aber nicht vorstellen können, wie die Situation in Wirklichkeit ist. Ich stehe nicht nur in einer Küche, die eigentlich viel zu vollgeräumt ist für mich. Das Ergebnis, wann immer ein junges Mitglied der Familie kommt, eine Cousine oder Neffe oder so, der sagt, oh, du hast diese großen alten Töpfe. Dann sage ich, ja, willst du sie haben? Schwupp, bin ich das los. Wissen Sie, man reduziert sich auf das, was man wirklich braucht. Eine Freundin hat einmal gesagt, das, was du seit 5 Jahren nicht mehr in der Hand gehabt hast, kannst du verschenken. Es gibt natürlich Dinge, mit denen man so lebt in der 3. oder ich weiß nicht wievielten Generation, dass man sie nicht weggeben kann. Und die einem dann auch bei dem Schlichten und Einfachen helfen, weil sie dafür gemacht waren. Ich brauche von den modernen technischen elektrischen Geräten eigentlich nur noch 2 oder 3. Die anderen verstauben entweder auf dem Kühlschrank oder ich habe sie auch schon verschenkt. Das heißt, gute scharfe Messer, anständige Töpfe, das ist eigentlich fast die Hauptsache.
Und Reduktion auf das Nötigste.
Ja.
Klingt absolut überzeugend.
Ja.
Sie hörten den 5. Satz aus der Cello-Suite Werkverzeichnis 1009 von Johann Sebastian Bach. Das Violoncello spielte Jan Vogler, der auch kürzlich hier bei Klassik à la carte zu Besuch war. So wie heute Sibylle-Gräfin Schönfeld. Und Sie haben gesagt, dass Cello Ihr Lieblingsinstrument ist.
Ja, weil es den wunderbar vollen, runden Menschenton hat. Und dies ist ja eine Pracht des Lebens, ein Lob des Seins, wie man es schöner gar nicht hören kann. Und das ist für die kleine alte Frau auch wichtig. Es gibt Tage, an denen sie nicht so leicht leben kann wie an anderen Tagen. Und so eine Musik sagt ihr wieder, hör mal, geh in die Küche und koch.
Ich habe auch Ihre Lebenserinnerungen gelesen, als die erschienen sind vor ein paar Jahren.
Ja.
Und ich glaube, am Anfang relativ, sagen Sie so ganz trocken und nebenher, manche mit meiner Biografie hätten jahrelange psychiatrische oder psychologische Betreuung gebraucht.
Ja.
Denn das ist ja ein schwieriger Start ins Leben gewesen. 6 Wochen nach Ihrer Geburt starb
ja.
Ihre Mutter. Und
ja.
Sie wurden von einer Großmutter erzogen.
Die Großtante.
Großtante.
Die Großmutter brach zusammen, weil sie den Tod ihres geliebten Kindes einfach nicht ertragen hat.
Also sie hat ihrem Enkel das Haar gekämmt, das Jäckchen angezogen und geweint, dass ihre
ja.
Tochter nicht mehr da ist.
Ja.
Und die Großtante hat sie dann erzogen?
Bei der Großtante war ich die ersten 6 Jahre meines Lebens. 2 Rotkreuzschwestern, die gerade pensionierte Oberschwester mit ihrer ebenfalls in die Rente geschickten Oberin. Und die dachten, nun haben sie also ein friedliches Rentnerleben vor sich. Und da fiel ihnen dieses Baby sozusagen in die Arme. Und ich meine, besser kann man es gar nicht haben, wenn man ein halbes Waisenkind ist. Nicht, das war in einem Ort, Nassau an der Lahn, 3000 Einwohner, noch die schöne mittelalterliche Reichsstadt, die dann in den letzten Kriegstagen mit 3 Bombenteppichen sowas von ausgelöscht ist, dass... Also sie ist einfach tot. Aber damals war es eine Stadt, die voll von Menschen war, die diese beiden alten Rotkreuzschwestern natürlich begleitet haben und geholfen haben. Und das war sozusagen meine Lebensschule.
Und der Vater, konnte der besuchen oder war der viel unterwegs? War der präsent für Sie?
Der war nicht präsent. aus den verschiedensten Gründen. Hauptsächlich deswegen, weil er aus Österreich nach Deutschland gekommen war, weil in Österreich alles durch den Krieg verloren war, Erster Weltkrieg. Und er auf irgendeine Art und Weise gedacht hat, er kann in Deutschland Geld verdienen, hatte aber natürlich noch nichts gelernt und war, also hatte es schwer.
Sie haben dann studiert, Germanistik und Kunstgeschichte an unterschiedlichen Universitäten und mit einer Doktorarbeit abgeschlossen über Josef Weinheber. Ja. Den kennt auch noch kaum jemand mehr.
Nein, das ist richtig. Da war ich für diese Dissertation war ich eigentlich ein bisschen zu jung. Es ging um die Formprobleme der Lyrik, weil Weinheber ein Bauernbub, Weinbauernbub gewesen war, der eine Begabung für die Lyrik hatte. Und in diesen 20er Jahren angefangen hatte, alle Formen der abendländischen Lyrik einmal durchzuprobieren. Von den sapphischen und asklepiadischen Oden angefangen bis zu den Terzinen der Gegenwart. Und wurde in Österreich natürlich kaum wahrgenommen. Da er aber auch, wie er es genannt hat, heldische Gedichte geschrieben hat, haben die Nazis ihn entdeckt und ihm den Goethe-Preis gegeben. Und er ist drauf reingefallen und hat gedacht, ah, das sind Menschen, die mein Talent erkennen. Wunderbar. Die reichen Brüder im Reich. So. Und hat dann gemerkt, dass er in der Falle saß und hat sich 1945 das Leben genommen. Ist hinten in seinem Garten am Rande des Waldes begraben, bevor die Russen kamen. Und ein paar Jahre später stand ich im gefärbten Reichsarbeitsdienstmantel vor der Witwe Weinheber und sagte, guten Tag, ich schreibe eine Dissertation über Ihren verstorbenen Mann. Und sie sagte, ach, schau, da ist der Schreibtisch, setzen Sie sich hin.
Ein schwieriges Thema, aber dann gute Arbeitsbedingungen.
Ja, aber ich habe natürlich die Tragik dieses Mannes noch nicht begriffen, weil in der damaligen Zeit alle so eine Geschichte hatten. Von falschen Entscheidungen und keine Ahnung, wie man aus der Klemme wieder rauskommt.
Es war ja auch viel Trauer und Verlust in der Zeit, in der Sie Ihre Doktorarbeit geschrieben haben. Schwierige Jahre.
Ja.
Mit welchem Berufsziel haben Sie denn eigentlich studiert? Was wollten Sie werden?
Das wusste ich damals gar nicht. Ich wusste nur, dass ich studieren wollte und wusste auch was, eben Kunstgeschichte und die Sprachen. Und eigentlich habe ich auch nie mich um irgendetwas beworben. Es ist immer jemand gekommen und hat gesagt, kannst du nicht das für mich machen? Und entweder habe ich gesagt ja oder nein. Und so hat sich das ergeben.
Sie haben viel journalistisch gearbeitet.
Ja.
Und ein weiteres großes Thema in Ihrem Leben ist Astrid Lindgren gewesen. Astrid Lindgren, Pippi Langstrumpf, da haben Sie damals Mitte der 50er Jahre als Journalistin dafür gesorgt, dass Pippi Langstrumpf in Deutschland ein Erfolg wurde. Das kann man sich aus heutiger Sicht kaum vorstellen, wie schwer es war, für Pippi Langstrumpf überhaupt einen Verleger zu finden. Die meisten fanden dieses Kind einfach zu frech, zu schlecht erzogen, als dass man das zwischen Buchdeckel präsentieren könnte. Aber der Oettinger Verlag hat sich entschieden, sie herauszubringen und hatte dann sie als Unterstützer.
Ja, weil ich die englische Kinderliteratur kennengelernt hatte. Und da sind ja im Grunde genommen solche Kinder schon immer durch die Buchseiten gerannt. Also war mir die Pippi vertraut, als Typ.
Und Sie haben dann ja Astrid Lindgren auch kennengelernt, haben eine Biografie über sie geschrieben?
Ja, sie ist, wissen Sie, als Rezensent versucht man ja im Hintergrund zu bleiben. Möglichst auch die Autoren, über die man schreibt, gar nicht kennenzulernen. Damit man wirklich neutral und so gerecht wie möglich bleiben kann. Aber es gibt immer eine Ausnahme. Und bei mir war eben eine Ausnahme Astrid Lindgren und eine Ottfried Preußler.
Wobei mir aufgefallen ist, dass die erste Astrid Lindgren-Biografie, die Sie veröffentlicht haben, ein paar Lücken hatte, die Sie aufgefüllt haben erst nach ihrem Tod. Sie war sehr verschwiegen, was ihr Privatleben anging.
Sie hat für mich damals als erstes erwähnt, dass sie den unehelichen Sohn hat.
Das wusste vorher niemand.
Das wusste selbst Frau Oettinger nicht, die also richtig befreundet mit ihr war und die jede Woche telefoniert haben. Und mehr als die nackte Tatsache hat sie damals natürlich auch noch nicht preisgegeben und kriegte man auch noch nicht raus. Und nachdem 30 Jahre vergangen sind, habe ich gedacht, man muss einfach auch diese merkwürdige Einstellung der Familie noch einmal bedenken und sagen, was man davon hält.
Es gibt auch ein Buch bei Astrid Lindgren zu Tisch, wo diese ganzen Leckereien aus Bullabü beschrieben werden.
Und
danach habe ich übrigens ein paar Mal gekocht. Man kann nach ihren Rezepten sehr gut kochen.
Ja.
Das gilt nicht für alle Rezeptbücher, wie wir wissen.
Ja.
Sie haben aber noch ein weiteres Standbein, das ich unbedingt erwähnen möchte. Sie waren ja viele Jahre lang unsere Benimmpäpstin und haben immer wieder veröffentlicht zu diesem Thema, was bedeutet gutes Benehmen heute? Ist Ihnen das manchmal ein bisschen auch auf die Nerven gegangen, dass Sie so in diese Ecke gedrängt wurden, als Gräfin zuständig zu sein?
Es hat mich verwundert, denn es ist ein ganz normales Thema gewesen, das ein Verleger gerne geschrieben haben wollte. Und dann setzt du dich natürlich hin und recherchierst und guckst. Und ich habe die Sache ja nicht sonderlich ernst genommen, sondern habe, wie man das bei anderen Themen auch macht, den Ist-Zustand, wie war es, wie könnte es sein? Also was kannst du über Bord werfen, was ist vernünftig, was kann weiter benutzt werden? Das war eigentlich das Arbeitsprinzip. Und damit war für mich die Sache erledigt und ich fand es eigentlich auch ganz interessant, dass man selber auf diese Art und Weise einen Einblick ganz anderer Art zu seiner Zeit gewonnen hat und war also dann verblüfft, wie ernst die Leser diese Sätze genommen haben.
Ja, Sie sind ja auch in viele, viele Talkshows eingeladen worden als Expertin für gute Manieren. Ich habe das übrigens gewissenhaft gelesen, Ihr Buch, und war immer berührt davon, dass eigentlich das Wichtigste das Herz ist für gute Manieren. Also, dass man einfach entscheiden muss, bin ich freundlich und höflich und respektvoll zu anderen, so wie
Rücksicht.
Ich wünsche, dass man auch mir begegnet. Das ist das der Kern Ihrer Botschaft gewesen, glaube ich.
Ja.
Was mich als Leserin Ihrer Texte, Ihrer Kolumnen, Ihrer Artikel, Ihrer Rezensionen immer sehr beeindruckt hat, war, wie geerdet das alles ist, was Sie schreiben. Also Sie führen es immer zurück auf den eigenen Erlebnisraum und verbinden es auch mit ganz alltäglichen Erfahrungen. Das muss Jahrzehnte zurückliegen, bestimmt 40, 50 Jahre. Da habe ich in einer Zeitkolumne, und daran können Sie merken, wie sehr das in mein Gedächtnis gesunken ist, haben Sie beschrieben, dass Sie eine alte silberne Puderdose besitzen und nichts Neues aus Plastik kaufen wollten, sondern dieses Teil mit dem Puder darin ersetzt haben wollten. Auch um diesen Plastikmüll einzusparen. Ein hochaktuelles Thema aus heutiger Sicht. Vor 50 Jahren haben Sie über die nicht nachfüllbare Puderdose geschrieben.
Ja.
Gibt es mehrere solcher Beispiele?
Oh ja. Ich habe, glaube ich, in den 70er Jahren über das Rindfleisch und die Medikamente geschrieben. Und da hat die Zeit, für die ich es damals geschrieben habe, gesagt, schreibst du jetzt immer so unerfreuliche Dinge? Das heißt, wenn man nachdenkt, hat man ja schon vor Jahren und, wie Sie ganz richtig sagen, Jahrzehnten gesehen, wo irgendetwas falsch läuft oder wo man nachdenken müsste und sagen, also das ist falsch oder zumindest, wie kann ich das retten? Und das ist im Grunde genommen bei der kleinen alten Frau ja auch ein Kernpunkt, dass sie sich auf das besinnt, was jetzt in diesem Moment ihres Lebens zu ihr passt. Ich kann zum Beispiel keine schwere Pfanne mehr hochheben und die Bratkartoffeln daran so schwenken, wissen Sie, dass sie so schön durch die Luft fliegen, oder den Pfannkuchen. Dazu habe ich keine Kraft mehr. Ich habe auch in den Finger keine Kraft mehr. Ich muss also, wenn ich eine Zwiebel pelle, verhindern, dass mir das Ding immer aus der Hand flutscht, weil die Fingerspitzen nicht mehr so lebendig sind, wie sie vielleicht mit 80 noch waren. Also denke ich mir Tricks aus, wie ich das trotzdem schaffe. Und das sind diese Dinge, die du mit 80 noch gar nicht sehen kannst. Solche Sachen habe ich versucht zu sammeln und auch zu sagen, wie man sich daraus retten kann. Wie man einen Umweg macht oder wie man sagt, na dann lass es eben ganz und gar und mach stattdessen das.
Ich bin überzeugt davon, dass Sie mit diesem Kochbuch für die kleine alte Frau wieder mal Trendsetterin sind, so wie mit Ihren ersten Kochbüchern auch. Denn viele Menschen haben Angst vor dieser Zeit, wo sie das vielleicht selber nicht mehr schaffen. Und ist das auch Ihr Plan, den Menschen so ein bisschen die Angst zu nehmen, dieses hohe Alter zu erreichen? Denn das betrifft ja viele heute. Viele Menschen werden an die 100 Jahre in unserer heutigen Zeit.
Also Angst eigentlich weniger, sondern einfach die Lebensfreude, die ist ja immer noch da. Und das ist eigentlich die Hauptsache. Das ist sozusagen die Leitidee, dass man diese Lebensfreude auch ausnutzen soll. Und dazu paart sich das, was man noch kann. Und das ist eben eine ganze Masse. Man muss sich einfach nur darauf konzentrieren.
Und vorhin haben Sie gesagt, dass Sie auch Musik durchaus einsetzen, um Lebensfreude so ein bisschen wach zu küssen und zu schütteln. Wir haben gehört, dass Sie Kammermusik von Schubert mögen. Und nun hören wir ein Streichtrio, Deutschverzeichnis 581, den dritten Satz von Franz Schubert.
Wunderbar.
Sie hörten den dritten Satz aus dem Streichtrio B-Dur, Deutschverzeichnis 581 von Franz Schubert. Und zu Gast hier bei Klassik à la carte ist Sibyl Gräfin Schönfeld, die gerade ein neues Buch veröffentlicht hat, das Kochbuch für die kleine alte Frau. Und darin beschreiben Sie auch, dass gar nicht mal das Kochen eine Schwierigkeit ist möglicherweise, sondern das Einkaufen.
Ja, denn etwas tut das Alter einem ja dann doch an. Bei mir ist es das Laufen. Ich kann nicht mehr so leichtfüßig durch die Gegend hupfen und musste mich nun umschauen, welchen Markt kann ich erreichen, welche anderen Einkaufsstraßen sind da. Und bei allen ist es natürlich so, dass ich sie zu Fuß nicht erreichen kann. Das ist zu lang. Für die Taxe ist es immer diese Geschichte, es ist aber nur eine kurze Strecke. Manche Taxenfahrer sind freundlich und sagen, ja, dazu sind wir ja da. Andere sagen, so. Also es ist erniedrigend. Wenn Sie als so alter Mensch, wie man mit 90 ist, nicht Freunde, Nachbarn, Kinder, Kollegen haben, die mit großer Freundlichkeit sagen, wann ist dein Kühlschrank denn wieder leer? Du brauchst nur anzurufen, ich fahre dich. Und die Sachen nicht nur mit in den Einkaufswagen werfen, sondern mir auch in den zweiten Stock hinauftragen, was für mich mit Krücke sonst unmöglich wäre. Dann, es fehlt die dritte Hand. Also muss ich im Grunde genommen nicht nur planen, was will ich essen, sondern auch, wie kann ich es an Bord kriegen? Wo kann ich was einkaufen? Es gibt Dinge, die kann ich mir per Post bestellen. Das ist natürlich sehr schön. Und es gibt auch die ganze Tiefkühlpalette, wobei ich allerdings immer nur das Rohmaterial kaufe, also die Erbsen oder die Rosenkühlchen oder so, keine Gerichte. Aber man möchte natürlich auch gerne einmal einfach gucken, welche von den Früchten sind jetzt schön, welche will ich kaufen.
Sich inspirieren lassen beim Einkaufen, das gehört ja auch dazu. Apropos Dinge, die mit der Post kommen. Heutzutage glauben ja viele Menschen, dass sie keine Zeit mehr haben, eine Buchhandlung zu besuchen und lassen sich das per Post schicken. Das ist für uns Buchmenschen schrecklich, denn wir wissen, wie wichtig Buchhandlungen sind. Sie haben ihr Leben mit Büchern verbracht und Bücher vermittelt. Da haben sich unsere Wege ja auch gekreuzt. Ja. Ich erinnere mich, in den 90ern stand ein Porträt über Sie im Börsenblatt des Deutschen Buchhandels. Und da stand, dass Sie immer mit 40 Büchern in den Urlaub fahren und dass es auch dem Schlepp, also Ihrem Mann Heinrich Schleppegrell, irgendwann zu viel werden würde. Und ich weiß noch, dass ich Sie damals angerufen habe und gesagt habe, wenn Sie das mal wirklich nicht mehr wollen, dann würde ich da gerne in Ihre Fußstapfen versuchen zu treten. Und das handelte sich um die Buchbesprechungstage für den Buchhandel. Also Sie haben Jahrzehnte den Buchhändlern zweimal im Jahr Stapel von Büchern vorgestellt und gesagt, wie man sie wem verkaufen kann, wie man sie empfehlen kann. Ja. Das war ja ein riesen Arbeitsaufwand. Zweimal im Jahr, dieses riesengroße Programm. Das weiß ich, weil ich das danach viele Jahre gemacht habe.
Kinderliteratur und Belletristik. Und am Anfang habe ich natürlich immer gedacht, das ist ein schlechter Scherz. Die Buchhändler wissen das doch alles viel besser. Bis ich gelernt habe, erstens, es werden die Lehrlinge auch zu diesen Veranstaltungen geschickt und zweitens, die Buchhändler haben gar keine Zeit, das alles zu lesen, was wir eben Tag und Nacht lesen.
Und haben Sie dieses Training, so viele Bücher anzugucken, zu sichten, zu bewerten, das machen Sie doch immer noch.
Ich weiß,
dass Sie immer noch auch auf Tournee gehen.
Ja.
ich glaube, in einer Woche Gütersloh, Detmold, Paderborn.
Beckum und ja, das mache ich immer noch. Unterdessen auch in Grevelfink in einem Gymnasium. Das ist also etwas, was mich mit Freude erfüllt, weil es vielen Unkenrufen zum Trotz zeigt, dass Kinder eben Kinder sind. Da gibt es einen Literaturkreis und da hat ein Lehrer mal zugehört und der hat gesagt, können Sie das nicht auch bei uns in der Schule machen? Und da habe ich gesagt, ich schon. Aber ob Ihre jungen Leute kommen? Oh, hat er gesagt, das lassen Sie mal meine Sorge sein. Also bin ich im nächsten Jahr da gewesen, 3 Abitursklassen, kamen mit ihrem ganzen Gepäck, weil es die 6. Stunde war, freiwillig, nicht gezwungen. Und die haben mir also 1,5 Stunden zugehört, ohne zu mucksen. Und haben dann auf einen großen Zettel geschrieben, welche Bücher sie besonders gerne lesen würden. Und im nächsten Jahr bin ich wiedergekommen. Und seitdem bin ich also dort sozusagen das Herbstereignis.
Und für die Erwachsenen machen Sie, glaube ich, 30 Bücher, die Sie an einem Abend vorstellen und sagen, was drin steht.
Naja, ich mache eine Liste von, ich glaube, ungefähr 40 Titeln, die kriegen die Buchhändler und suchen sich dann ihre zwischen 20 und 30 Titel aus, die Sie gerne vorgestellt haben möchten.
Und dieses Arbeitspensum gibt es noch immer?
Ja, auch mit großem Vergnügen.
Im 9. Jahrzehnt Ihres Lebens. Ja. Empfinden Sie das auch als Gottesgeschenk, als Gnade, noch so leistungsfähig zu sein?
Ja, ich bin jeden Morgen, wenn ich aufwache, froh und dankbar, dass ich meine Glieder noch regen kann und dass wieder ein neuer Tag vor mir liegt.
Mir sind Sie ein großes Vorbild. Vielleicht sind es auch gute Gene. Wir hören jetzt mal den Schönfeldmarsch. Sie hörten die Wiener Philharmoniker unter der Leitung von John Elliott Gardiner mit dem Schönfeldmarsch von Karl Michael Zierer. Und wir haben das natürlich zu Ehren unseres heutigen Gastes hier eingesetzt, diese schöne Tanz-Marschmusik. Wir haben zu Gast heute die Schriftstellerin, Journalistin, Übersetzerin, Kochbuchautorin, Benimmpäpstin, Sibyl-Gräfin Schönfeld. Und dieser Schönfeld-Marsch, bezieht sich der auf ihre Vorfahren, Baron Schönfeld?
Es hat mal einen Feldmarschall gegeben, der zur österreichischen Schönfeld-Familie gehört, von dem aber keiner viel weiß. Nur, dass dieser Marsch eben besteht. Das reicht uns.
Sie sagen, unsere Märsche unterscheiden sich von den deutschen Märschen dadurch, von den preußischen Märschen dadurch, dass man danach tanzen kann.
Ja.
Sie sagen unsere und meinen damit österreichische.
Ja.
Also Sie empfinden sich als Österreicherin, 1927 in Bochum geboren, in Nassau aufgewachsen, die ersten Jahre Ihres Lebens. Aber im Herzen sind Sie Österreicherin.
Und auch was den Pass anbelangt, ich bin Österreicherin.
Das kommt durch den Vater?
Ja. Also durch die ganze Familie.
Und eben haben Sie erzählt von der Hochzeitsreise mit Ihrem Mann an den Wörther, wo Sie viele Verwandtenbesuche auch in Österreich gemacht haben. Und in diesem Hotel wurde der Marsch gespielt, Ihnen zu Ehren.
Da gab es unten eine Bar. Und als Sie den Namen hörten, haben Sie dann abends, als wir kamen, um, ich weiß nicht, noch einen Kaffee zu trinken oder so, spielten die den Schönfeldmarsch. Und da musste mein lieber Mann mit mir den Tanz tanzen.
Sie haben eine lange, lange Ehe geführt. Ihr Mann ist leider verstorben. Sie haben ihn auch lange Jahre gepflegt. Und
50 Jahre.
50 Jahre waren Sie verheiratet. Ja. Fehlt er Ihnen noch sehr?
Jeden Tag.
Jeden Tag?
Jeden Tag.
Sie haben mal ein Buch geschrieben über Trauer, das mich enorm getröstet hat, wie sicherlich viele andere, und haben da alle Trauerfälle ihres Lebens bis dahin beschrieben, sogar ein Kaninchen, das sie als Kind betrauert haben, aber auch den Tod von Tanten, von Freunden und nun dieser Tod ihres Gefährten, ihres Ehemannes, den sie auch lange gepflegt haben zu Hause.
Ja, es war zum Schluss einfach, es wurde immer stiller und ruhiger und wir haben immer gesagt, er lebt wie auf einer Eisscholle, die jeden Tag ein bisschen kleiner wird, immer bricht ein Stücklein ab. Und zum Schluss war es eben. Bis per Pontane heißt der letzte schwarze Punkt.
Wie werden Sie damit fertig? Haben Sie dafür auch ein kleines Kochbuch für Umgang mit Witwenschaft, mit Trauer?
man weiß ja, dass der Tod mit uns lebt. Und ich habe ja dadurch, dass meine Mutter bei meiner Geburt gestorben ist, auch den Tod als frühen Begleiter. Das ist immer erwähnt worden. Immer stand jemand und sagte, ach, das arme Kind. Oder es sagte irgendjemand, das hätte deine Mutter aber nicht getan. Das heißt also, ich habe von Anfang an miterlebt, wie lebendig der Tote sein kann. Und die Erinnerung an ihn sind natürlich auch das, was einen immer wieder mit Ruhe erfüllt. Ich will nicht sagen, dass es ein Trost ist, aber es stillt den Schmerz.
Die Erinnerung?
Ja.
Und dann haben Sie eine große, bunte, quirlige Familie.
Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank habe ich entdeckt, dass ich überall in der Welt irgendjemanden habe, der mit mir verwandt ist. Und das genießen wir auch, also auch meine Söhne. Das ist nicht, wird also nicht beiseite geschoben als Kuriosum, sondern es gibt einen Familientag, wo sie dann aus allen Ecken der Welt zusammenkommen, die Schönfelds hier und da, die ja eben auch ursprünglich in Sachsen beheimatet gewesen sind, wo sie, was ich, 500 Jahre auf ihren Häusern und Schlössern gesessen haben und dann 49 endgültig rausgeschmissen worden sind. Leicht haben auch die es nicht gehabt, sich als Flüchtlinge einzuordnen. Das ist ja ein Thema, das durch die Jahrhunderte geht eigentlich. Ja, und dann gibt es immer irgendjemanden aus Manila oder aus Spanien oder aus Frankreich, der sich dazugesellt. Oder es gibt das Haus, in dem die venezianische Familie gelebt hat.
Und wie ist es mit Büchern? Sind Bücher auch immer so ein Trost und Ruhepunkt in Ihrem Leben gewesen? Oder ja. Hat das nur mit Arbeit zu tun?
Nein, nicht im geringsten. Also es gibt, gerade Fontane ist einer von denen, die ich immer wieder gerne lese. Und Goethe eigentlich auch. Man lebt ja auch mit seinen Autoren und liest sie zu allen Lebenszeiten anders. Ich als kleine alte Frau lese auch Goethe anders, den ich als junge Studentin unerträglich fand. Dieser eingebildete alte Mann. So. Und das verändert sich. Man erkennt, wie vielfältig nicht nur seine Begabung, sondern sein Wesen ist. Was er alles gedacht und angedacht und geplant hat. Also auch was das Essen anbelangt. Das ist ja das Erstaunliche, dass er auch diesen Teil des Lebens ernst genommen hat. Und in die Ordnung seines Lebens eingefügt hat. Das ist fabelhaft.
Damit würden wir jetzt wieder ein neues Thema eröffnen.
Ja.
Ich bin glücklich und freue mich über dieses Gespräch mit der für mich großen, lebendigen alten Frau, Sibylle Gräfin Schönfeld. Ich danke Ihnen. Anlass unseres Gespräches war das Erscheinen des Kochbuches für die kleine alte Frau, das in der Edition Momente erschienen ist. Und Ihnen und diesem Buch wünsche ich alles Gute. Schöne neue Projekte auch. Am Mikrofon verabschiedet sich Annemarie Stoltenberg.
Tausend Dank.
NDR Kultur. Hören und genießen.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.